Hans-Ulrich Thamer, Adolf Hitler, Biografie eines Diktators. Mit dem Namen Adolf Hitler assoziiert man bis heute Faschismus, Hass, Krieg und Völkermord. Im kulturellen Gedächtnis ist er zur Urfigur des bösartigen Diktators geworden. Doch Hitler war auch ein Kind seiner Zeit, denn Nationalismus und Führerkult sind tief mit der europäischen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts verwoben. Trotzdem lässt sich seine in der Geschichte einzigartige Machtposition nicht allein mit den instabilen gesellschaftlichen Verhältnissen erklären. Hitler verstand es wie kein Zweiter, sich als unangefochtener Machthaber und seine Biografie selbst als heldenhafte Aufstiegsgeschichte zu inszenieren. Die Blinks zu Hans-Ulrich Thamers Biografie beschreiben daher Hitlers persönlichen Werdegang, das gesellschaftliche Klima, das dem Faschismus in Deutschland den Weg ebnete, sowie Hitlers rhetorische Fähigkeiten, mit denen er seine politische Macht immer wieder zu festigen wusste, um schließlich als diktatorische Erlöserfigur wahrgenommen zu werden. Blink Nummer 1. Hitlers Jugend war von Scheitern und Planlosigkeit geprägt. Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 als Sohn des Zollbeamten Alois Hitler und dessen Frau Clara in Braunau am Inn im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Linz. Ab 1907 hielt er sich für einige unglückliche Jahre in Wien auf. Wenig wies in Hitlers frühen Jahren auf die spätere Karriere als Parteivorsitzender der NSDAP und Diktator im Deutschen Reich hin. Seine Jugend war vor allem vom Scheitern geprägt. In seinem ersten Jahr an der Realschule wurde er nicht versetzt. Etwa 4 Jahre später, im Herbst 1905, nahm ihn seine Mutter dann endgültig von der Schule, ohne Abschluss. Die schlechten Schulleistungen schob Hitler später auf Konflikte mit dem hitzköpfigen Vater, der schon im Januar 1903 bei einem morgendlichen Wirtshausbesuch verstorben war. 1906 fasste Hitler den Plan, Kunstmaler zu werden. Doch auch diese Karriere scheiterte, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Nachdem er die erste Hürde zur Aufnahme an der Wiener Kunstakademie geschafft hatte, lehnte man ihn nach einem Probezeichnen im Oktober 1907 ab. Hitler blieb dennoch für einige Jahre in Wien und lebte von dem Geld, das seine Tante Johanna ihm zur Verfügung gestellt hatte. Zusätzlich erbte er rund 2000 Kronen von seiner Mutter, die am 21. Dezember 1907 verstarb und deren Tod den jungen Hitler schwer traf. Spätestens 1909 war das Geld aber aufgebraucht. Hitler war arbeitslos, aß in Armenküchen und übernachtete oft auf Parkbänken. Im Spätherbst begann er, Postkarten und Aquarelle zu malen, die Reinhold Hanisch, sein Pritschennachbar im Obdachlosenwohnheim Wien-Meidling, dann verkaufte. Den Gewinn teilten sie sich, doch reich wurde keiner der beiden. In »Mein Kampf« bezeichnete Hitler seine Wiener Zeit im Nachhinein als schmerzhafte Lehrjahre, während derer er sich seine Persönlichkeit und sein Weltbild geformt hatten. Diese Darstellung ist jedoch eine nachträgliche Fiktionalisierung, die ihm in der nationalsozialistischen Bewegung Glaubhaftigkeit einbringen und die Zerstreutheit seines Wiener Künstlerdaseins übertünchen sollte. Tatsächlich gab es im Wien des frühen 20. Jahrhunderts schon antisemitische Ressentiments und die gesellschaftlichen Spannungen machten Hitler für Verschwörungstheorien empfänglich. Doch sein Weltbild ergab sich nach und nach aus verschiedenen ideologischen Versatzstücken. Hitler behauptete auch, sein Judenhass sei auf Begegnungen mit osteuropäischen Juden in Wien zurückzuführen. Doch auch dies war nachträglich dazu gedichtet, denn eine geschlossene antisemitische Ideologie entwickelte er erst später. Als er Wien im Jahr 1913 Richtung München verließ, hatte er vor allem Enttäuschungen und vage Vorurteile im Gepäck. Blink Nummer 2. Der Erste Weltkrieg und seine politischen Folgen weckten in Hitler den Wunsch, politisch aktiv zu werden. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs versetzte weite Teile der Bevölkerung Deutschlands in Euphorie. Es kam zu patriotischen Demonstrationen, an denen auch Hitler teilnahm. Am 2. August 1914 stand er auf dem Münchner Odeonsplatz und demonstrierte für die Mobilmachung. Kaum jemand ahnte in diesen Tagen, wie fatal jener Krieg noch werden würde. Doch Hitlers Leben gab er erstmals eine klare Richtung. Nachdem er in München zunächst in den Tag hineingelebt und sich mit Aquarell-Ansichtskarten über Wasser gehalten hatte, wurde er bei Kriegsausbruch sofort aktiv. Er meldete sich direkt freiwillig beim bayerischen Heer und wurde am 21. Oktober 1914 als Infanterist nach Flandern geschickt. 4 Jahre später wurde Hitler bei einem Senfgasangriff verletzt und erblindete kurzzeitig, woraufhin er ins Lazarett verfrachtet wurde. Von der deutschen Niederlage erfuhr er dadurch um Wochen verspätet erst im November 1918. Mit dem Krieg und dem damit verbundenen Nationalismus hatte Hitler etwas gefunden, mit dem er sich identifizieren konnte. Das ging sogar so weit, dass er Mordgelüste entwickelte, als Arbeiter einer Munitionsfabrik im Januar 1918 für den Frieden streikten. Doch richtig politisch engagiert für die nationalistische Seite wurde Adolf Hitler erst nach dem Ersten Weltkrieg. Zu dieser Zeit fand in Deutschland die Novemberrevolution statt. Überall bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte und die Monarchie wurde gestürzt. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief am 9. November 1918 die Republik aus und aus der Monarchie des Deutschen Reiches wurde so eine parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik. Reaktionäre Kräfte fühlten sich jedoch von Sozialisten und Demokraten gefährdet. In den ersten Monaten der Republik kam es zu mehreren völkisch-nationalistischen Attentaten. So fiel der sozialdemokratische bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner am 21. Februar 1919 einem Mordanschlag zum Opfer. Daraufhin formierte sich im April desselben Jahres eine sozialistische bayerische Räterepublik, die aber auch wieder von nationalistischen Freikorpssoldaten zerschlagen wurde. 600 Menschen starben bei dem brutalen Anschlag. In diesem Milieu von republikfeindlichen Spitzeln und Soldaten vollzog sich Hitlers eigentliche Politisierung. Am 19. Mai 1919 meldete er sich als Informant für die Reichswehr und denunzierte dort vermeintlich kommunistische Kameraden, die sich vermutlich an der Räterepublik beteiligt hatten und dafür laut Reichswehr bestraft werden mussten. Damit war der Nährboden für Hitlers Radikalisierung bereitet. Bis er auch tatsächlich selbst in die Politik ging, war es nun nur noch ein kleiner Schritt. Blink Nummer 3. Aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten wurde Hitler von völkischen und nationalistischen Eliten protegiert. Im August 1919 warb Hauptmann Karl Mayer vom Reichswehr-Gruppenkommando 4, den inoffiziellen Machthabern Münchens, Hitler für die Nachrichtenabteilung an. Er sollte ihm dabei helfen, die Bevölkerung zu überwachen. Dies markierte den Beginn von Hitlers politischer Karriere. Noch im Sommer 1919 besuchte Hitler auf Anraten Mayers eine Propagandaschulung, in die Mayer seine Vertrauensmänner regelmäßig schickte, damit sie als antibolschewistische Agitatoren eingesetzt werden konnten. Dort fiel Hitler durch sein rhetorisches Talent auf, woraufhin Mayer ihn zu einem seiner engsten Mitarbeiter machte. Als Hitler für diesen schriftlich ausführen sollte, ob Juden eine nationale Gefahr darstellten, äußerte er sich erstmals antisemitisch. In Mayers Auftrag nahm Hitler auch an einem Treffen der Nationalistischen Deutschen Arbeiterpartei, DAP, teil. Die Idee hinter der im Januar 1919 gegründeten Partei war, die linke Arbeiterbewegung durch eine völkisch-rechtsextreme Arbeiterpartei zu schwächen. Deren Vorsitzender, Anton Drexler, bot Hitler nach dem Treffen an, der DAP beizutreten und er wurde zum Propagandabeauftragten. Mit seinen Reden wurde Hitler schon bald einem größeren Publikum bekannt und avancierte zum entscheidenden Mann der DAP, die sich im Februar 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, umbenannte. Nachdem er verhindert hatte, dass die Partei ein Bündnis mit anderen rechtsradikalen Gruppen einging, wurde Hitler am 29. Juli 1921 zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er verfügte jetzt innerhalb der Partei über diktatorische Befugnisse. Blink Nummer 4. Hitler versuchte mit dem Putsch im Jahr 1923 seine erste Machtübernahme, die zwar scheiterte, ihn aber noch mehr in seinem Vorhaben bestätigte. Etwas mehr als 2 Jahre später, am 9. November 1923, wagte Hitler mit der NSDAP einen Putsch gegen die bayerische Landesregierung und schließlich die Reichsregierung. Inspiriert war Hitler vom Marsch auf Rom, der faschistischen Machtübernahme Mussolinis in Italien im Oktober 1922. Das Ziel war es, die parlamentarische Demokratie zu stürzen und eine nationalistische Diktatur zu errichten. Am Vorabend hatten Hitler und einige andere Putschisten wie Rudolf Hess und Hermann Göring bereits die bayerische Regierung dazu gedrängt, zurückzutreten. Als diese den Rücktritt jedoch widerrief, marschierte Hitler mit teilweise bewaffneten Paramilitärs der NSDAP, der Sturmabteilung SA, ins Regierungsviertel ein. Die Landespolizei riegelte den Odeonsplatz in München ab, um die singenden und marschierenden Truppen zu stoppen. Schließlich kam es zu einer Schießerei zwischen Polizisten und Putschisten, bei der 14 Menschen von beiden Seiten starben. Der Putsch war vereitelt. Hitler floh, wurde aber 2 Tage später verhaftet und wegen Hochverrats zu 5 Jahren Haft verurteilt. Verbüßen musste er davon jedoch lediglich 6 Monate im bayerischen Landsberg. Der Richter war ein Sympathisant, der in Hitler einen reinen vaterländischen Geist und edelsten Willen erkannte. Hitlers Inhaftierung glich mehr einem Hotelaufenthalt. Er empfing wann und wen er wollte und bekam regelmäßig Besuch und Briefe von Unterstützern. Denn auch der Gefängnisdirektor war ein Förderer Hitlers. Während dieser seine kurze Haftstrafe absaß, verfasste er den ersten Band seiner politischen Programmschrift »Mein Kampf«. Darin erfand er seine Biografie neu, nämlich als Werdegang des idealen Führers und Heilsverkünders des deutschen Volkes. Stationen seiner Jugendjahre wurden, wie bereits oben beschrieben, umgedeutet und verklärt, damit sie in der Inszenierung seiner Person als nationaler Retter passten. Ferner legte Hitler in seiner Propagandaschrift eine ausführliche Darstellung seiner antisemitischen Überzeugungen nebst einer Theorie der jüdischen Weltverschwörung dar, womit er den Grundstein für die massive Judenverfolgung im Dritten Reich legte. Blink Nummer 5. Nach dem Putschversuch von München verteidigte und festigte Hitler seine Macht in der NSDAP. Während Hitler seine kurze Strafe absaß, veränderte sich die NSDAP und breitete sich zunehmend in Nord- und Westdeutschland aus. Damit war Hitlers Führungsanspruch plötzlich umstritten. Als er wieder auf freiem Fuß war, setzte er sich aber dennoch als Parteivorsitzender durch, was unter anderem auch daran lag, dass er sich schon frühzeitig um ein starkes Militär bemühte. Bereits Anfang der 1920er Jahre war die SA zu einer starken Bürgerkriegsarmee gereift und half so der NSDAP dabei, massiven Druck auf politische Gegner auszuüben. Mitte Oktober 1922 fuhr beispielsweise eine Mannschaft aus 800 SA-Soldaten in die bayerische Provinz nach Coburg. Mussolinis Marsch auf Rom, der unmittelbar zuvor stattgefunden hatte, bestärkte die deutschen Faschisten. In Coburg kam es zu heftigen Ausschreitungen seitens der Truppen. Die Polizei griff nicht ein. Im Dezember 1922 setzte Hitler Hermann Göring als Chef der SA ein. Hitler wollte, dass die SA ihm als Parteiführer allein unterstellt blieb. Viele ehemalige Weltkriegssoldaten der Reichswehr wünschten sie sich jedoch als unabhängige Kampftruppe. Um einen Konflikt zu vermeiden, bildete Hitler im Mai 1923 eine neue Gruppe von Leibwächtern, den Stoßtrupp Hitler. Aus diesem wurde später die Schutzstaffel, die hauptsächlich unter dem Namen SS bekannt war. 1929 übernahm Hitlers Vertrauter Heinrich Himmler die Führung der SS. Auf der Führertagung in Bamberg Anfang 1926 konnte sich Hitler gegen seinen Hauptkonkurrenten Gregor Strasser durchsetzen. Strasser, zu dessen unterlegenem Flügel auch Josef Goebbels zählte, wollte die NSDAP sozialistischer gestalten. Goebbels stand jedoch bald auf Hitlers Seite. Kurz nach der Führertagung lud Hitler diesen in sein Ferienhaus auf dem Obersalzberg ein. Goebbels fühlte sich geschmeichelt und Hitler zeigte, wie geschickt er darin war, seine Gegner gegeneinander auszuspielen. Es gelang ihm so, seine Vorstellung einer Führerpartei vollkommen durchzusetzen. In dieser Zeit bildete er innerhalb der Partei ein System von Unterführern, die nur ihm Rechenschaft schuldig waren. Ab 1926 war die NSDAP zwar vollkommen Hitler untergeordnet, blieb aber noch mehrere Jahre eine Splitterpartei. Blink Nummer 6. Hitler konnte zwar die wirtschaftliche Not nicht für eine Stimmenmehrheit nutzen, am Ende wurde ihm die Macht aber von oben verliehen. Im Jahr 1928 kam die NSDAP bei den Reichstagswahlen gerade einmal auf mickrige 2,6%. Nur 4 Jahre später schnitt die Partei bei den Parlamentswahlen als stärkste ab. Was war in der Zwischenzeit geschehen? Die unablässige Propaganda der NSDAP gegen das parlamentarisch-demokratische System hatte die Partei im Lager der Nationalisten anschlussfähig gemacht. Als die Wirtschaftskrise 1929 Deutschland mit voller Wucht traf und die Angst vor der Armut wuchs, gewann sie zudem viele konservative Stimmen. Im Jahr 1930 zerbrach dann auch noch die letzte parlamentarische Mehrheitsregierung aus Sozialdemokraten und Zentrum. Nun regierte der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, jedoch ohne demokratische Mehrheit und nur per Dekret des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Es war eine Zeit der Unsicherheit und des Übergangs. Doch wohin? Die NSDAP nutzte diese Phase für sich und gewann an Zulauf. Gleichzeitig übernahmen die Schlägertrupps der Partei, SA und SS, die Einschüchterung der sozialistischen und kommunistischen Gegner. Als 1932 eine Wahl zum Reichspräsidenten stattfand, scheiterte Hitler am nationalkonservativen Hindenburg, der von vielen als das geringere Übel gesehen wurde. Hitlers Sieg hätte das Ende der Weimarer Demokratie bedeutet. Die NSDAP wiederum gewann. Bei der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 reichte es zwar noch nicht für eine absolute Mehrheit, aber mit 37,3% wurde sie bereits stärkste Partei. War damit das Maximum und ein Ende des Stimmzuwachses erreicht? Die erneute Reichstagswahl im November 1932 schien darauf hinzudeuten, denn die NSDAP verlor hier 2 Millionen Stimmen. Doch die nationalistischen und konservativen Eliten unterschätzten Adolf Hitler. Das Regierungsvorhaben von Reichswehrgeneral Kurt von Schleicher scheiterte bereits nach kurzer Zeit. Eigentlich hatte dieser mit der Unterstützung der NSDAP gerechnet. Ex-Kanzler Franz von Papen traf sich daraufhin heimlich mit Hitler. Von Papen versuchte, einen Deal mit diesem auszuhandeln und ihn für seine eigenen Machtinteressen einzuspannen. Am 18. Januar 1933 forderte Hitler, der seit 1932 deutscher Staatsbürger war, das Kanzleramt für sich. Mit Erfolg. Am 30. Januar wurde er durch den Reichspräsidenten von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Viele Politiker gingen davon aus, dass Hitler, wie alle Vorgängerregierungen, schnell scheitern würde. Doch am 24. März 1933 stimmten alle Reichstagsparteien außer der SPD und den bereits ausgeschalteten Kommunisten für das Ermächtigungsgesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das Hitler zunächst für 4 Jahre zum Diktator machte. Anstatt eines schnellen Endes sollte der nationalsozialistische Terror damit erst beginnen. Blink Nummer 7. Nach der Konsolidierung von Hitlers Herrschaft begann dieser den Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 1936 regierte Hitler bereits 3 Jahre lang. Während der Olympischen Sommerspiele in Berlin präsentierte sich Nazi-Deutschland der Welt als Friedensmacht. Hinter den Kulissen rüstete man jedoch auf. Hitler wollte, dass das Land in 4 Jahren kriegsbereit wäre. Einige nationale Gegner wurden zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschaltet. Nachdem Hitler die Macht erlangt hatte, traf es zunächst die politische Linke. Nach einem Brandanschlag auf den Reichstag, nur wenige Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, waren vorerst alle Grundrechte außer Kraft gesetzt. In dieser Zeit wurden unzählige Kommunisten in deutschlandweit provisorisch eingerichteten Konzentrationslagern misshandelt und getötet. Anfang Mai 1933 veranlasste Hitler, dass alle unabhängigen Gewerkschaften aufgelöst wurden, und nur einen Monat darauf verbot er die SPD. Gleichzeitig kümmerte man sich auch um Gegner im eigenen Lager. Am 30. Juni 1934 ließ Hitler die SA-Führung um Ernst Röhm erschießen, da er einen Putsch ihrerseits fürchtete. Die SA selbst strukturierte Hitler in eine für ihn ungefährliche Gruppe für Kampfsport und Propaganda um. Hitler kümmerte sich außerdem um die Kirche, um Querschießer aus deren Reihen zu vermeiden. Dafür schloss er im Juli 1933 ein Konkordat, einen Staatskirchenvertrag, mit dem Vatikan. Dieser sollte das Bestehenbleiben der katholischen Kirche in Deutschland garantieren. allerdings unter der Bedingung, dass sich diese von nun an aus der Politik heraushielt. Als Hindenburg am 2. August 1934 starb, wurde Hitler zusätzlich zum Reichspräsidenten und Oberbefehlshaber der Reichswehr. Damit verlor auch das Militär seine zumindest bis dato relative Unabhängigkeit. Außenpolitisch übte sich Hitler zunächst in Diplomatie, zumindest dem Anschein nach. Trotz seiner antikommunistischen Politik erneuerte er das Freundschaftsabkommen mit der Sowjetunion. Überraschend war auch der 10-jährige Nicht-Angriffspakt, den er am 26. Januar 1934 mit Polen vereinbarte. Wenig später wurde er jedoch weniger diplomatisch. Mit militärischen Drohungen erreichte er am 12. März 1938 den sogenannten Anschluss Österreichs an das fortan sogenannte Großdeutsche Reich. Im September desselben Jahres besetzten deutsche Truppen Prag. Zuvor hatte Hitler dem britischen Premierminister Chamberlain unter militärischen Drohungen abgerungen, das tschechische Sudetenland annektieren zu dürfen. Am 1. September 1939 kam es dann zum Eklat. Nachdem die mittlerweile in Wehrmacht umbenannte deutsche Armee trotz Warnungen von Frankreich und Großbritannien in Polen einmarschiert war und damit den Nicht-Angriffspakt gebrochen hatte, erklärten die beiden Großmächte Deutschland den Krieg. Blink Nummer 8. Hitlers völkisch-antisemitische Ideologie war die Voraussetzung für den Überfall auf die Sowjetunion und den Holocaust. Nach dem Einfall in Polen gingen Hitlers Feldzüge weiter. 1940 veranlasste er den Westfeldzug, bei dem die Wehrmacht auch neutrale Länder wie die Niederlande und Belgien angriff und im Sommer des Jahres Paris besetzte. Hitlers nächstes Kriegsziel war die Sowjetunion. Hier wollte er den vielbeschworenen jüdisch-bolschewistischen Erzfeind besiegen. Schon in Mein Kampf hatte Hitler ein Weltbild gezeichnet, das von starken völkisch-antisemitischen und antikommunistischen Vorstellungen geprägt war. Darin entwarf er die Vision eines Völkerkampfes, aus dem das deutsche Volk unbedingt als Sieger hervorgehen müsse. Doch neben diesen ideologischen Motiven war ein Überfall auf die Sowjetunion auch aus wirtschaftlicher Perspektive lohnenswert. Das Deutsche Reich war für seinen kostspieligen Vernichtungskrieg auf immer mehr Ressourcen und Zwangsarbeiter angewiesen. Die deutschen Soldaten sollten praktisch von der Sowjetunion aus ernährt werden, das Land schließlich zu Kriegszwecken ausgeplündert werden. Am 22. Juni 1941 erteilte er schließlich den Befehl, die Sowjetunion anzugreifen. Es sollte ein grausamer und erbarmungsloser Vernichtungskrieg werden. Zu den von Hitler angeordneten Säuberungsaktionen in der Sowjetunion gehörten unter anderem der Befehl im Mai 1941, alle Juden zu erschießen und der sogenannte Kommissarbefehl, alle politischen Kommissare der Roten Armee zu töten. Diese deutsche Ausrottungspolitik gipfelte schließlich im Holocaust. Schon vor 1939 waren deutsche Juden massivster Unterdrückung und Verfolgung ausgesetzt gewesen. Mit Kriegsbeginn begannen dann die Deportationen. Zunächst in eigens für Juden geschaffene Ghettos, später dann in Konzentrationslager. Vor allem in Osteuropa lebten damals viele Juden. Sie wurden durch die SS in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert und dort misshandelt und ermordet, bis hin zur nahezu vollständigen Vernichtung. Die systematische Tötung von 6 Millionen europäischen Juden im Dritten Reich war ein Verbrechen von unvorstellbarer Grausamkeit. Auch Millionen andere Menschen, die den Nazis zufolge nicht in die deutsche Volksgemeinschaft passten, wie beispielsweise Sinti und Roma oder Homosexuelle, fielen der deutschen Hetzjagd zum Opfer. Blink Nummer 9. Adolf Hitler verfolgte seine verbrecherischen Pläne bis zum bitteren Ende und bekam dafür breite Unterstützung. Als die Wehrmacht im Herbst 1941 daran scheiterte, Moskau einzunehmen, zeichnete sich eine Wende im Krieg ab. Die scheinbar nicht aufzuhaltenden Deutschen konnten erstmals gestoppt werden. Hitler blieb jedoch auch nach diesem Fehlschlag bei seinem Kurs. Am 3. Februar 1943 erfuhr die Wehrmacht in Stalingrad ihre vernichtendste Niederlage. Doch auch das brachte Hitler nicht von seinem wahnwitzigen Vorhaben ab. Auch sämtliche Anschlags- und Putschversuche scheiterten. Am 20. Juli 1944 verübte eine Gruppe Offiziere um den Oberst Graf von Stauffenberg ein Bombenattentat auf Hitler. Ein Motiv der Attentäter war auch, die militärische Niederlage des Deutschen Reiches in Grenzen zu halten. Doch Stauffenberg und die Putschisten scheiterten und wurden hingerichtet. Dass sich Hitler mit seinem Wahn so lange halten konnte, lag auch daran, dass das gesamte System auf ihn zugeschnitten war. Jede Entscheidung musste vom Führer abgesegnet werden. Es gab keine regelmäßigen Termine, zu denen sich das Regierungskabinett traf. Selbst ranghohe Nationalsozialisten und Minister reisten Hitler nach, um von ihm Unterschriften für Gesetzesentwürfe zu bekommen. Konnten sie doch nur dann Einfluss auf Hitler ausüben, wenn sie ihm auch persönlich nahe waren. Obwohl sich die Niederlage des Deutschen Reiches schon lange vor 1945 abzeichnete, war niemand imstande, dem grauenhaften Krieg ein Ende zu bereiten. Das lag vor allem daran, dass Hitler zu viel Macht besaß. Alles war auf ihn ausgerichtet. Er allein befahl das Militär. Und von seinem Kriegskurs war er durch nichts abzubringen. Der absoluten Treue des Militärs konnte er sich sicher sein, da sich seine nationalistischen Vorstellungen mit denen der Wehrmachtsoffiziere deckten. Außerdem schwor jeder einzelne Soldat Hitler den Eid. Dazu kommt, dass Hitler lange Zeit die deutsche Bevölkerung auf seiner Seite hatte. Ja, Hitler war ein Diktator, aber er wurde von dem Großteil der Bevölkerung bis zum Schluss bewundert. Außerdem waren weite Teile der Bevölkerung in das nationalsozialistische Herrschaftssystem eingebunden. Hunderttausende wirkten als Ortsgruppenleiter oder Blockwarte bereitwillig an der Überwachung mit und stärkten so die Diktatur in ihren Grundfesten. Hätte Hitler diese breite Unterstützung nicht erfahren, hätte er seine verblendeten Wahnvorstellungen wohl nie in die Tat umsetzen können. Als Anfang 1945 die Luftangriffe der Alliierten weite Teile der deutschen Städte zerstört hatten und die totale Niederlage Hitlers unvermeidlich war, zog dieser sich in den Führerbunker in Berlin zurück, von wo aus er von nun an letzte Geschäfte erledigte. Im Bunker ehelichte er seine Lebensgefährtin Eva Braun, mit der er sich am 30. April 1945 das Leben nahm. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg 55 Millionen Todesopfer gefordert. Hitlers grausame Vision hatte das Gegenteil von dem bewirkt, was er seinem Volk versprochen hatte. Statt Glanz und Gloria hatte sie Tod und Zerstörung gebracht. Das waren Lieblings zu Adolf Hitler von Hans-Ulrich Thamer. Die Kernaussage dieser Blings kann man wie folgt zusammenfassen. Hitlers Kindheit war geprägt vom Scheitern. Es fehlte ihm an Richtung. Selbst als junger Erwachsener tendierte er zum Müßiggang. Nur wenig deutete auf das hin, was folgen sollte. Erst nach dem Ersten Weltkrieg politisierte und radikalisierte er sich. Hitler wurde jedoch nicht nur zum fanatischen völkischen Rassisten und Antisemiten, sondern zu einem talentierten Redner und versierten Taktiker. An Vereinbarungen und Verträge hielt er sich nur so lange, wie sie ihm genehm waren, und spielte Rivalen gegeneinander aus. So schuf er ein System, das vollkommen auf ihn ausgerichtet war und in dem sich unzählige bereitwillig an seinen Vernichtungsplänen beteiligten. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir würden uns freuen, deine Meinung zu diesen Blinks zu hören. Schreib uns gerne eine E-Mail an remember@blinkist.com. mit dem Titel Adolf Hitler als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.